Ich will noch beten zuerst. Danke, Vater im Himmel, jetzt für die Gelegenheit, um dein Wort zu verkündigen. Dein Wort ist wirklich messerscharf. Und ich danke dir, dass deine Salbung da ist. Und ich erwarte deine Salbung, dass deine Salbung unsere Herzen öffnet. Und dass wir da empfangen können, was du hast für jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Heiliger Geist, du hast völlige Freiheit. Ich will wirklich dein Mundwerk sein. Amen. Wir gehen mal gerade am Anfang zu der Offenbarung 2, Vers 6. Also es gibt keine Lehre über die Offenbarung. Aber da hat es eine Aussage von Jesus, wo er sagt über eine Gruppe von Irrlehrern. Im Offenbarung 2, Vers 6 müsst ihr eigentlich nicht unbedingt aufschlagen. Da steht, jetzt rede ich Hochdeutsch, aber dieses hast du, liebe Gemeinde von Ephesus, sagt Jesus. Dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Das ist eine krasse Aussage. Jesus sagt, er hasst die Werke der Nikolaiten. Also er hasst nicht die Nikolaiten, sondern die Werke. Was haben denn diese Nikolaiten getan, dass Jesus diese Werke nicht für gut heißt? Ich habe hier ein Lexikon, ich möchte das euch kurz vorlesen. Die Nikolaiten, eine Gruppe von Irrlehrern, die in den Gemeinden von Ephesus und Pergamon Anhänger besaß. Der Herr hasst die Nikolaiten, weil sie Götzenopfer und Hurerei für erlaubt erklärten. Ihre Lehre wird mit der Lehre Biliams verglichen. Dieselbe Vorwürfe treffen die Anhänger einer Isabel in Thyatira. Hier erfahren wir außerdem, dass sie sich rühmten, die Tiefen des Satans erkannt zu haben. Das weist auf gnostische Einflüsse. Unter den verschiedenen Gruppen der Gnostiker erscheinen im 3. Jahrhundert nach Christus ebenfalls Nikolaiten. Die Gnosis verstand die Erlösung allein als Sache geistiger Erkenntnis, für die das äußere Handeln und Verhalten des Menschen bedeutungslos sei. Die rechte Erkenntnis mache schon vollkommen. Damit wurde Gehorsam, Wandel, Heiligung überflüssig. Man kann sich also im praktischen Leben heidnischen Sitten, Gebräuchen anpassen, um weniger aufzufallen und seine gesellschaftliche Existenz nicht zu gefährden. Also die hatten ihr Lehren oder Lehren, die besagten, dass man zum Beispiel, ich habe da mich ein bisschen erkundigt, dass man die fleischlichen Lüste besiege, indem man sich ihnen hingibt, ohne aber innerlich ergriffen zu sein. Oder sie hatten die Lehre, dass das Fleisch, also die fleischlichen Begierden, soll man durch fleißigen Gebrauch abnützen. Sie hatten ein spezielles Verfahren bei Götzenopferfleisch, per Exerzismus reinigten sie es. Und auch eine Aussage von ihnen war, wenn du Unzucht getrieben hast, wird nach 8 Tagen der Friede wiederkommen, automatisch. Also das war eine Irrlehre, die Jesus nicht gut hieß. Und die Lehre der Nikolaiten war mit dem Anspruch verbunden, Christen in neue Räume sogenannter christlicher Freiheit zu führen. Oder Paulus sagt ja, es ist alles erlaubt. Es ist alles erlaubt, oder? Aber dieser Satz geht noch weiter. Es ist nicht alles gut und nicht alles ist zur Erbauung. Ich sehe einfach so im Leib Christi, das sind Tendenzen, die in diese Richtung gehen. Und darum möchte ich heute über Heiligung reden. Heiligung ist mein Thema. Schlagt mal auf Judas 1, Vers 1. Heiligung hat mich schon seit Beginn meiner Hingabe zu Jesus. Vor 14 Jahren habe ich ganze Sache gemacht. Da war ein Team aus Pensacola. Dort war Erweckung, vielleicht wissen das einige. Die haben hier in Winterthur gepredigt und ich war dort. Und die haben sehr stark Heiligung betont. Heiligung, ihr wisst, von was ich rede. So die landesläufige Meinung ist, Heiligung heißt, ein sündloses, reines Leben zu führen. Oder seid ihr da einig mit mir? Irgendwie seit diesem Zeitpunkt hat mich Heiligung beschäftigt. Das war immer in meinem Leben ein Thema, Heiligung. Und ich möchte mal jetzt meine erste Predigt über Heiligung. Ich bin begeistert, weil mich das Thema sehr begeistert. Ich hoffe, die Begeisterung schwappt drüber. Also, wir beginnen mit Judas 1, Vers 1. Hier steht, Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott, den Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Also, er schreibt den Brief an die Berufenen, die durch Gott, den Vater, geheiligt sind und durch Jesus Christus bewahrt. Hier steht ganz klar, wenn du Christ bist, dann bist du durch Gott, den Vater, geheiligt. Also, du bist eine Heilige oder ein Heiliger. Sag mal, ich bin ein Heiliger. Ich bin ein Heiliger. Das ist die Wahrheit. Du musst nicht noch geheiligt werden. Du bist ein Heiliger. Das ist die Grundlage bei allem. Die Grundlage ist immer das, was Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat. Bei allem unserem Tun und Machen, was wir als Christ so machen, oder? Die Grundlage muss das Kreuz sein. Und beim Kreuz geschah das, dieser Austausch, oder das Blut Jesu hat dich geheiligt, ein für allemal. Und in 1. Korinther 1, Vers 30, dort steht, von Gott kommt es, dass ihr in Christus seid. Von Gott kommt es, dass ihr in Christus seid, und er ist uns gemacht worden zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Erlösung und zur Heiligung. Nochmal eine Bestätigung, du bist geheiligt. Du bist ein Heiliger. Kolosser 3, Vers 12, dort spricht Paulus zu den Kolossern und sagt, hey, zieht an als Geliebte, als Berufene, als Geheiligte. Herzliches Erbarmen, Sanftmut und Demut. Aber er nennt diese Kolosser Geliebte, Berufene, Geheiligte, nicht Geliebte. Auserwählte, Heilige und mal doch Geliebte, stimmt. Habe einfach die Reihenfolge falsch gesagt. Du bist auserwählt, du bist geheiligt, du bist geliebt. Und das soll die Grundlage sein. Wenn das Thema Heiligung kommt, dann musst du wissen, du bist geheiligt. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Der heißt nämlich, du bist geheiligt ein für allemal. Ich möchte einfach hier nochmal ein bisschen nachdoppeln. Hebräer, den müsst ihr aufschlagen. Hebräer 10, Vers 10. Hebräer 10, Vers 10, dort steht, aufgrund dieses Willens, also Gottes Willens, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Das gefällt mir so, dieses ein für allemal. Du bist geheiligt durch das Opfer von Jesus Christus. Und im Vers 14 steht dann, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Du bist für immer vollendet. Du bist für immer geheiligt. Nicht wegen dir, sondern wegen Jesus. Und das muss eine Grundlage in unserem Leben sein. Bei allem. Jesus hat es getan. Ich sage immer den Leuten auf der Straße, wenn ich mal vor dem Himmelstor stehe, ich kann nur eins sagen, Jesus, das Blut Jesu. Mehr kann ich nicht bringen. Es ist nur das Blut Jesu, das mich reinigt. Das ist unsere Grundlage. Auch bei diesem Thema. Jetzt aber, Paulus sagt es so schön in Epheser 5, Vers 8, ihr wart Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Und dann geht es aber weiter. Wandelt als Kinder des Lichts. Also dem vergeht es doch noch weiter. Wir sind Licht, wir sind alle Licht, aber jetzt ermahnt Paulus, dass wir wandeln sollen als Kinder des Lichts. Und so könnten wir auch sagen, wir sind geheiligt, aber wir sollen auch wandeln in dieser Heiligung. Und da möchte ich mit euch mal genauer hinschauen, was ist oder heißt dann überhaupt Heiligung? Wir beginnen mal mit heilig. Heilig bezeichnet etwas, das vom Gewöhnlichen getrennt oder ausgeschieden ist. Heilig bezeichnet etwas, was geweiht ist, abgesondert, rein, makellos. Heiligung bezeichnet den Prozess, wodurch ein Mensch oder ein Gegenstand in einen Zustand der Absonderung und des Heils versetzt wird. Durch die Heiligung werden Dinge und Menschen in den Dienst Gottes gestellt. Durch die Heiligung bist du in den Dienst Gottes gestellt worden. Du bist nichts mehr Gewöhnliches, sondern bist etwas Außergewöhnliches. Durch die Heiligung, durch Jesus. Und da gibt es ein schönes Bild vom Alten Bund, die Stiftshütte. Ich möchte das mit euch lesen, 2. Mose 30, Vers 22. Da geht es um die Heiligung der Stiftshütte. 2. Mose 30, Vers 22. Und der Herr redet mit Mose und sprach, nimm du dir auserlesene Spezerei, 500 Schekel feinste Myrrhe und halb so viel wohlriechenden Zimt und wohlriechenden Kalmus, auch 250. Dazu 500 Kassia nach dem Schekel des Heiligtums und ein Hin Olivenöl. Und mache daraus ein heiliges Salböl, eine Mischung von Gewürzsalbe nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt. Ein heiliges Salböl soll es sein. Und du sollst damit die Stiftshütte und die Lade des Zeugnisses salben, sowie den Tisch mit allen seinen Geräten und den Leuchter mit seinen Geräten und den Räucheraltar und den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und das Becken mit seinem Gestell. Vers 29, und du sollst sie heiligen, damit sie hochheilig seien. Alles, was damit in Berührung kommt, wird heilig sein. Also du bist in Berührung gekommen mit Jesus, in dem Fall darum bist du heilig. Und da wurde alles geheiligt in dieser Stiftshütte. Wir nehmen mal diesen Leuchter, oder? Der Leuchter mit den 7 Armen, der könnte man auch irgendwo hinstellen, dann war er ein ganz gewöhnlicher Leuchter, der einfach Licht bringt. Aber durch die Heiligung dieses Salböls ist er für den Dienst im Reich Gottes oder in der Stiftshütte gedacht. Und der darf nicht mehr herausgenommen werden. Der bleibt dort drin. Der ist geheiligt für das Werk Gottes, für den Dienst Gottes. Und so sind wir Menschen. Wir sind sein Gebilde geschaffen in Christus Jesus. Wir sind gemacht zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind abgesondert für das Reich Gottes, welches ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also Heiligung ist etwas Gewaltiges, oder? Du bist abgesondert für Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Sieh es mal von dieser Seite. Meine Frau hat gesagt, ja, du siehst alles immer so positiv. Weil ich fragte sie, was denkst du als erstes, wenn das Wort Heiligung kommt? Dann sagte sie, oh nein, das ist nur Arbeit. Oder einfach nur, oh nein, da musst du tun, musst du Sachen in Ordnung bringen. Aber es geht gar nicht in erster Linie um das. Es geht das, was der Herr in dir gewirkt hat. Und er wirkt weiter und weiter und weiter, dass du in dieser Heiligung wandelst. Ich lese mal ein paar Heiligung-Ist-Verse. Die habe ich selber durch den Heiligen Geist herausgeschrieben. Heiligung ist, wenn du in der Gerechtigkeit und im Frieden und der Freude lebst. Heiligung ist die völlige Hingabe an Gott deiner selbst. Heiligung ist das Werk Gottes in unserem Herzen, welches nach außen strömt und unser ganzer Mensch, Geist, Seele und Leib durchdringt. Heiligung ist, wenn die neue Schöpfung, die neue Geburt nach außen dringt. Heiligung ist, wenn du alles von Gott in Anspruch nimmst. Alles. Heiligung ist das Ausleben des heiligen Standes, den wir in Christus Jesus haben. Heiligung ist, wenn Gott seinen Sohn in uns offenbart. Heiligung ist, dieselben Werke tun wie Jesus. Heiligung ist, wenn Gott uns zeigt, wie wir uns als Königskinder verhalten sollen. Heiligung ist, sich nicht mehr so wie bei Räubers zu verhalten. Das ist für alle die, die dieses Buch kennen, nicht mehr wie bei Räubers. Da war ein kleiner Räuberjunge, der wachte plötzlich im Königshof auf. Er wurde dann gewaschen und geputzt und gerasiert und einfach alles und kriegte neue Kleider. Und dann ging er so in den Garten. Also ich weiß nicht mehr genau, ich erzähle jetzt einfach so, wie ich es noch in Erinnerung habe. Und dann hat er dort, ich sage jetzt einfach, im Mülleimer hat er dort gute Speisen gesehen. Und er dachte, oh, die hole ich mir als Räuberjunge, oder? Die muss ich mir holen. Dort hatte es ja noch gute Äpfel und Bananen und so. Dann ging er hin und holte sie. Und dann kam gerade der König und sagte, hey, was machst du hier? Müllhaufen in der Mülltonne. Ja, ich hole mir diese Sachen. Also er war peinlich berührt, oder? Und dann sagte der König, hey, du bist kein Räuber mehr, kein Räuberkind mehr. Du bist ein Königskind. Alles gehört dir, was mein ist. Du kannst diese Äpfel bei mir am Tisch essen. So ungefähr. Einfach. Heiligung ist, wenn du dich nicht mehr so wie bei Räubers verhältst. Also ganz einfach, Heiligung ist die Erneuerung des Sinnes. Das ist die theologische Aussage, oder? Heiligung ist, wenn wir an unseren Baustellen, ich sage Baustellen, dort wo du weißt, du musst dich verändern, solltest dich verändern, dort wo du weißt, hier stimmt es noch nicht ganz, das weißt du. Wenn du an deinen Baustellen, in der Seele, beim Denken, in deinen Haltungen, deinem Handeln arbeitest. Das ist Heiligung. Heiligung ist, Gott zu ehren und zu respektieren. Das ist für mich meine Hauptaussage, für mich jetzt persönlich. Ich denke, mit Heiligung respektierst du Gottes Werk, sein großes Erlösungswerk, das er getan hat. Du zeigst Respekt diesem Werk, wenn du der Heiligung nachjagst. Heiligung hat mit Gottesfurcht zu tun. Und über die Gottesfurcht hat es wunderbare Verheißungen in den Sprüchen. Dort steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Die Furcht des Herrn ist der Erkenntnis Anfang. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Die Folge der Furcht des Herrn und der Demut ist Reichtum, Ehre und Leben. Also ihr seht, Heiligung ist etwas Begeisterndes. Das hat Verheißungen auf deinem Leben, wenn du dich der Heiligung hingibst. Und jetzt zu unserem Hauptvers sozusagen, Hebräer 12, Vers 14. Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Müsst ihr selber lesen, die ihr die Bibel da habt oder hier. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Was heißt denn das, ohne die niemand den Herrn sehen wird? Heißt das, du kommst nicht mehr in den Himmel, wenn du der Heiligung nicht nachjagst? Was denkt ihr? Nein. Das muss etwas anderes heißen, oder? Die ganze Schrift redet anders. Durch den Gehorsam von Jesus werden die vielen zu Gerechten gemacht. Nicht durch deine Heiligung wirst du gerecht gemacht, sondern durch den Gehorsam von Jesus, durch das Opferblut von Jesus. Also ohne die niemand den Herrn sehen wird, muss etwas anderes heißen. Also nochmal, deine guten Werke haben dich nicht gerecht gemacht und deine schlechten Werke, hör gut zu, können dich nicht ungerecht machen. Genauso wie die guten Werke dich nicht gerecht machen, genauso sind es deine schlechten Werke, die können dich nicht von dem Stand der Gerechtigkeit hinausschießen. Du hast dich entschieden für Jesus und du bist gerecht, wurdest gerecht. Und wenn du dich wieder entscheidest, Jesus abzusagen, über längere Zeit, wenn du immer wieder diesen Geist der Gnade verschmähst und sagst, nein, ich möchte nichts mehr mit Jesus zu tun haben und irgendwann möchtest du gar nichts mehr hören von ihm und so, dann denke ich, hast du den Heiligen Geist gelästert. Weil er kommt immer wieder, oder? Aber du möchtest gar nichts mehr von ihm wissen. Ich hatte das mal gedacht, ich habe die Sünde vom Heiligen Geist getan. Ich war in einem Gottesdienst, saß auf dem Stuhl, der Prediger hat einen Aufruf gemacht, ich zitterte richtig innerlich. Aber mein Vater saß neben mir und ich getraute mich nicht aufzustehen und nach vorne zu gehen und eine Entscheidung zu machen. Und dann ging dieser Gottesdienst vorbei, ich habe keine Entscheidung getroffen, obwohl ich spürte, der Herr ruft mich. Zum Glück ruft der Herr mehr als 2-3 Mal. Aber dort habe ich gedacht, ja, jetzt ist es gelaufen. Ich habe ja den Heiligen Geist erlebt, richtig spürbar. Und ich habe Nein gesagt. Und ich hatte Verdammnis in mir und ich hatte Angst, ja. Und ich wollte doch nicht verloren sein. Und ich ging zum Pfarrer oder fragte ihn, ja, ich denke, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist getan oder die unverzeihliche Sünde. Aber er sagt, ja, nein, wenn du so kommst, sicher nicht. Er kennt diesen Satz, oder? Wenn du noch suchst, wenn du das noch denkst in deinem Kopf, oh, ich habe es getan, nein, das wäre schlimm, dann hast du es nicht getan. Okay, also dass ohne die niemand den Herrn sehen wird, ich denke, das deutet hin auf Nähe mit Gott, Intimität mit Gott. Wenn du der Heiligung nachjagst, ich denke, du hast eine tiefere Beziehung mit dem Herrn. Ich möchte das noch zeigen an einem Beispiel, auch vom Alten Testament, mit der Frage, was passiert dann, wenn wir der Heiligung nicht nachjagen? Schlagt mal 4. Mose 33 auf. 4. Mose 33, Vers 50. Da geht es um die Weisung zur Besitznahme des Landes Kanaan, die der Herr dem Mose gab. Vers 50, und der Herr redet zu Mose in den Ebenen Moabs am Jordan, Jericho gegenüber, und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan gekommen seid, so sollt ihr alle Einwohner des Landes vor eurem Angesicht vertreiben und alle ihre Bildsäulen zerstören. Auch alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr vernichten und alle ihre Höhen verwüsten. Und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn euch habe ich das Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt. Und ihr sollt das Land, diesen Vers lassen wir raus, 54, dort wird das Land verteilt. Wenn ihr aber die Einwohner, Vers 55, wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben werdet, so sollen euch die, welche ihr übrig lasst, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten, und sie sollen euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Und dieser Vers, Vers 55, denke ich, wenn du der Heiligung nicht nachjagst, dann können dich Sünden oder einfach deine Baustellen können dir zu Dornen in den Augen und Stacheln in den Seiten werden. Sie behindern dich in deinem Lauf mit dem Herrn. Es ist nicht mehr so lustig mit dem Herrn. Du hast ein Land bekommen, ein wunderbares Land, wo alles da ist, oder? Und dann kickst du diese diese fremden Völker nicht heraus. Dann hast du immer wieder Unruhe in deinem Leben. Und so denke ich, wenn du der Heiligung nicht nachjagst, dann hast du immer wieder, der Friede wird dir immer wieder geraubt. Das will Gott nicht. Das ist der Teufel, der dem Frieden raubt, der dir Verdammnis bringt. Wenn du immer wieder in das Gleiche fällst, oder? Dann kommt immer wieder Verdammnis. Du brauchst keine Verdammnis zu haben, das will Gott nicht. Und darum will er dich heiligen. Aber alles von innen her. Das ist so wichtig. Von der Grundlage, du bist geheiligt. Wir kommen dann noch dazu, wie das ganz praktisch ablaufen kann. Also, ich denke einfach, dann werden diese Stacheln und diese Dornen dein Leben als Christ beeinträchtigen. Das ist schade. Gott möchte wirklich Frieden und Freude in deinem Christenleben. Was für ein Motiv sollten wir haben, wenn wir der Heiligung nachjagen? Also das Motiv, dass wir eben in den Himmel kommen, das haben wir schon gesagt, an dem, das stimmt nicht. Oder dass wir unsere Errettung nicht verlieren, stimmt auch nicht, steht nirgends in der Schrift. Wir haben diese Errettung ein für alle Mal, diesen geheiligten Stand. Oder vielleicht könnte es sein, dass du besser dastehst vor Gott oder vor deinen Mitmenschen. Das wäre auch kein gutes Motiv. Oder um die Liebe Gottes oder die Gunst Gottes zu gewinnen. Auch nicht, oder? Er liebt dich. Mehr kann er nicht. Er liebt dich. Du bist geliebt. Mehr geht nicht. Du kannst es nicht gewinnen, seine Liebe. Du kannst nicht erkaufen. Was soll, ist dann das richtige Motiv zur Heiligung? Ich denke Liebe. Weil wir Gott lieben. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich denke, das sollte unser Hauptmotiv sein für alles im Reich Gottes, was wir tun. Wenn wir erkennen, wie sehr Gott uns liebt, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, was er für uns getan hat, wenn wir das alles erkennen, dann wollen wir Gott lieben. Und dann ist es ein einfaches, der Heiligung nachjagen. Weil dann willst du, er wirkt es in dir, das Wollen und das Vollbringen. Gott zu lieben, das sollte unser Motiv sein. Und weil wir seine Gnade nicht vergeblich empfangen haben möchten. Oder? Du hast seine Gnade empfangen, seine Befähigung, als Geheiligter zu leben. Und das sollte nicht vergeblich sein in deinem Leben. Das wäre schade. Und für mich hat das wieder mit Respekt vor dem Erlösungswerk zu tun. Vor dem Erlösungswerk Gottes. Fünfter Punkt. Was sind die Werkzeuge der Heiligung? Hab's so genannt, Werkzeuge. Oder wie geht das ganz praktisch? Heiligung. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also ein Werkzeug, ein wichtiges oder sehr wichtiges, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er ist dein Beistand. Und er redet zu dir und er sagt dir, was zu tun ist, wo du dich heiligen sollst, wo etwas nicht mehr so weiterlaufen soll, wie es bis jetzt läuft. Einmal redete der Heilige Geist ganz klar zu mir und ich spürte die Furcht des Herrn. Ich weiß noch, es war eine Gegenwart Gottes da, die ich Furcht des Herrn nennen konnte. Das war so, das war in der Zeit, wo ich viel vor der Heirat, wo ich viel Janin getroffen habe, bei ihr in Schlatt. Und dann habe ich mein Auto immer irgendwo hingestellt, nicht auf einem Parkplatz. Und dann war manchmal eine Buße daran, oder? Und nicht nur manchmal, sondern einige Mal. Und ich dachte mir halt, ich kann das ja frei entscheiden, ich muss einfach die Ernte tragen, oder? Ich sehe etwas Falsches oder ich mache etwas nicht Gutes und das ist die Konsequenz. Ich habe eine Buße, nicht so schlimm. Bis der Herr redete, hey, wem gehört dieses Geld? Ich sagte, mein ganzes Leben gehört dir, Jesus. Ich will alles für dich geben. Alles gehört dir. Und er redete tief in meinem Herzen, hey, dieses Geld gehört mir. Was machst du mit diesem Geld für eine Buße? Hey, sei nicht so träge, Stefan. Steh auf, wenn die Parkzeit vorüber ist oder stell deinen Wagen an den richtigen Ort hin. Einfach dort redete er mir ganz klar. Und ich wusste, da muss ich mich heiligen in diesem Bereich. Ich schaue jetzt niemanden an. Das war bei mir, darum bringe ich diesen Punkt. Der Heilige Geist redet zu dir und zeigt dir, was dein nächster Punkt ist, wo er daran arbeiten möchte. Einfach als Beispiel, fiel kein anderes ein. Er zeigt es dir und das ist auch wieder schön beschrieben mit der Landeinnahme von Kanaan, 2. Mose 23, Vers 29. Dort sagt Gott, er steht ja hinter der Einnahme des Landes Kanaan. Er sagt, ihr könnt dieses Land einnehmen. Das müsst ihr nicht aus eigener Kraft machen. Und so ist es bei uns auch. Wenn Gott dir etwas aufzeigt, er steht dahinter. Er will es mit dir verändern. Eine Haltung oder ein Denken oder ein Handeln. Und dann steht hier in Vers 29, ich will sie aber nicht in einem Jahr vor dir vertreiben, damit das Land nicht so einöde wird und die wilden Tiere sich nicht vermehren zu deinem Schaden. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben. In dem Maß, wie du an Zahl zunimmst, so dass du das Land in Besitz nehmen kannst. Vers 30, nach und nach. Nicht in einem Jahr musst du alles auf die Reihe kriegen. Nach und nach wird der Heilige Geist dir Dinge aufzeigen, die er in dir verändern möchte. Er braucht aber dein Okay, dein Ja dazu. Er ist ein Gentleman. Schritt für Schritt. Das ist ein Werkzeug, der Heilige Geist zeigt ganz spezifisch dir auf. Und ich erwarte, dass er das heute macht, dass er einfach zu dir redet, dich wieder daran erinnert, hey, an diesem Punkt, hier möchte ich mit dir durchbrechen. Hier möchte ich dich in eine neue Freiheit bringen. Dann das Wort Gottes, Johannes 17, Vers 17. Das ist das hohe priesterliche Gebet, wo Jesus sagt, Johannes 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist so wichtig. Heilige sie in deiner Wahrheit, sagt Jesus zum Vater. Dein Wort ist die Wahrheit. Und hier möchte ich euch einen kurzen Abschnitt vorlesen, einer Predigt von Charles Haddon Spurgeon, ein Erweckungsprediger. 1834 bis 1892 lebte er in England. Und er hat auch eine Predigt über Heiligung geschrieben. Und ich war wirklich erstaunt. Ich dachte, der gibt mal richtig Gas, oder? Und sagt den Leuten, was sie alles für Sünder sind und so. Aber nichts dergleichen. Er redete auch von dem, was der Herr getan hat in unserem Herzen. Diesen Stand der Heiligung. Und dann sagte er, ihr Jünglinge, die ihr Bibelstunden besucht, seht euch doch um nach den Bibelstellen, welche beweisen, dass Gottes Wort das Werkzeug unserer Heilung ist. Solche Stellen gibt es viele. Gottes Wort ist's, welches die Seele heiligt. Der Geist Gottes bringt uns die Gebote und Vorschriften und Lehren der Wahrheit zum Bewusstsein und drängt sie uns mit Gewalt auf. Sie werden vom Ohr vernommen und wenn sie im Herzen Wurzel gefasst haben, so wirken sie in uns das Wollen und Vollbringen nach Gottes Wohlgefallen. Wie wichtig ist deshalb die Predigt des Wortes? Die Wahrheit ist der Heiligmacher und wenn wir nicht auf die Wahrheit achten, so können wir auch nicht in der Heiligung wachsen. Verlasst euch darauf. Nur dann nehmen wir an gesundem Leben zu, wenn wir an gesunder Erkenntnis zunehmen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Und im Psalm 119, Vers 9, dort steht so, wie kann ein Jüngling seinen Weg reinhalten, indem er sich nach den Geboten Gottes richtet? Oder Jakobus 1, 21, nehmt auf mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort Gottes, welches die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Das ist für mich ein wunderbarer Vers. Das Wort Gottes hat die Kraft, dass du möchtest, dich zu verändern. Lass das Wort reichlich in dir wohnen. Also der Heilige Geist ist ein Werkzeug, das Wort Gottes und dann die Gnade Gottes. Ich war so froh, dass Stefan Gasser letzten Sonntag das Leben in der Gnade uns präsentiert hat, weil das ist die Grundlage, die Gnade Gottes. Gnade Gottes. Und es ist interessant, diesem Vers, wo wir der Heiligung nachjagen, Hebräer 12, Vers 14, der nächste Vers, dort wird die Gnade erwähnt. Hebräer 12, Vers 14 und 15. Nochmal, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und jetzt Vers 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Achte darauf, dass du in der ganzen Heiligung, im Prozess der Heiligung, die Gnade Gottes nicht versäumst. Du musst mit der Gnade arbeiten. Die Gnade ist es, die in dir wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Wenn du es nicht mit der Gnade machst, wenn du es aus eigenem Antrieb machst oder mit eigener Kraft, dann wird eine bittere Wurzel aufwachsen. Wer kennt das? Oh, immer muss ich das machen, immer. Das Wort Gottes sagt, ich sollte jeden Tag beten oder Bibel lesen. Oh Mann, ich kann das gar nicht. Da kann eine bittere Wurzel aufkommen, wenn du es nicht in der Gnade machst. Die Gnade Gottes befähigt dich. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade um Gnade. Das ist ein Vers, den ich jeden Morgen mit meiner Frau bete. Wir empfangen jetzt aus deiner Fülle Gnade um Gnade um Gnade um Gnade um Gnade für alles, was heute läuft. Ich mache alles mit dieser Gnade. Nichts mehr ohne Gnade. Ich möchte ein Gnadenmensch sein. Und Paulus sagt auch in 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und er war einer, der die Gemeinde verfolgte. Ich denke, er hatte schon ein paar Sinneserneuerungen vor sich, oder? Und dann sagte er, nach einer Zeit, jetzt bin ich durch Gottes Gnade, was ich bin. Und nicht ich, also ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, aber nicht ich, sondern die Gnade in mir. Es ist, du machst es mit der Gnade. Ihr beiden, ihr seid ein super Team. Gnade Gottes und du. In 1. Petrus 1, 13 bis 16, den möchte ich euch auch noch mit euch anschauen. 1. Petrus 1, 13 bis 16. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein paar Verse vorher steht, setzt die ganze Hoffnung auf seine Gnade. Du musst es mit der Gnade tun. Das ist so wichtig, die Heiligung. Und ich möchte jetzt, dass Miriam nochmal das Lied spielt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gerne. Und ich möchte einfach, Max, schließ mal die Augen und Miriam singt dieses Lied, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, und erwartet, dass der Heilige Geist zu eurem Herzen redet und euch einfach bestätigt, an welchen Punkten ihr mit ihm zusammen eine neue Freiheit, in die Freiheit Gottes hineinkommen möchte. Oder fragt den Herrn, was ist bei mir dran? Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns geheiligt hast durch das kostbare Blut von Jesus, dass du uns erkauft hast. Und Vater, ich bete jetzt einfach für die Gemeinde, dass du uns zunehmen lässt in der Liebe Gottes, in der Erkenntnis der Liebe Gottes. Dass jedem Einzelnen deine Liebe noch mehr und mehr offenbart wird, Herr. Und dass auch so die Furcht des Herrn zunimmt, Vater, das bete ich auch. Und dass deine Freude zunimmt in jedem Einzelnen. Dir zu dienen, ein Gefäß für dich zu sein, geheiligt, abgesondert für dich zu sein. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du unser Beistand bist und uns führst und leitest. Und wir danken dir für die große, große Gnade, die wir jeden Tag empfangen dürfen. Halleluja. Wir lieben dich, Herr, wir danken dir. Und wir legen dir jetzt die nächste Woche hin und empfangen aus deiner Fülle Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Für alles, was bereitsteht, vor uns steht. Halleluja. Dir gebührt alle Ehre, allen Dank, allen Lobpreis. Wir beten dich an, Jesus. Amen. Halleluja.